Deutschlandfunk. Kalenderblatt.
12. Oktober 1948. Heute, vor 75 Jahren, nahm sich der Schriftsteller, Journalist und Theaterkritiker Alfred Kerr das Leben. Ein Beitrag von Wolfgang Stehnke.
Er war der sprachmächtigste, der originellste, der witzigste, der geistreichste Kritiker des 20. Jahrhunderts.
Marcel Reich-Ranicki über sein großes Vorbild, Alfred Kerr.
Freilich ein Kritiker, der wie alle guten Kritiker umkämpft und gehasst wurde.
Alfred Kerr, geboren 1867 in Breslau, gestorben am 12. Oktober 1948 in Hamburg. Nicht nur Literatur- und Theaterkritiker, auch Zeitdiagnostiker. Ein Intellektueller, der vom Wilhelminischen Kaiserreich bis zum Ende der Weimarer Republik im deutschen Feuilleton Maßstäbe setzte.
Nachdem ich einmal in einem deutschen Sprachbezirk zur Welt gekommen war, begann ich die Sprache dieses Landes zu verbessern, indem ich ihre langen Bandwurmsätze kürzer, ihre Wolkigkeit klarer machte. Mein Prinzip war, statt einer Reihe von Petroleumlampen Blitzlicht zu verwenden.
Die Kritik, so forderte Kerr, müsse selbst ein Kunstwerk sein und der Kritiker eben ein Künstler. Originalton Alfred Kerr.
Ein Pech scheint mir, dem Wertbemesser, noch dieses. Wenn mein Maßstab misst, wird, was ich spreche, meistens besser als das, wovon zu sprechen ist.
Alfred Kerr kam aus einer gutbürgerlichen jüdischen Familie, legte aber wenig Wert auf Religion. Schon als Germanistikstudent schrieb er für eine Literaturzeitschrift. Nach der Promotion in Berlin 1894 belieferte er die Breslauer Zeitung und bald auch andere Blätter mit feuilletonistischen Skizzen aus der Hauptstadt. Ironisch und elegant erzählt dieser Autor von gesellschaftlichen Ereignissen, plaudert über Kriminal- und Todesfälle. In der Welt des Theaters engagiert Kerr sich für Henrik Ibsen und Gerhard Hauptmann. Politisch streitet der Journalist gegen Antisemitismus und Zensur. Er mokiert sich über den autoritären Geist des deutschen Kaiserreichs.
Immer mehr gleicht unser Staat einer Zwangserziehungsanstalt. Er ist kein Tummelplatz für freie Menschen.
Eine Lichtgestalt war der scharfe Kritiker der wilhelminischen Ära trotzdem nicht. Wie viele andere Autoren schrieb auch Kerr in patriotischem Überschwang während des Ersten Weltkriegs Propagandatexte, die ihm der Wiener Kollege Karl Kraus heftig unter die Nase rieb. Die beiden Erzfeinde trafen sich häufig vor Gericht. Auch mit anderen Schriftstellern legte Kerr sich an. Nicht eben zimperlich schmähte er den Autor der Buddenbrooks als Thomas Bodenbruch. Und über Brecht schrieb er 1924,
»Jemand kann Möbeltischler werden, jemand kann Lithograf sein oder im Baugeschäft. Aber warum Dramatiker, wenn ihm just diese Fähigkeit mangelt?«
Als entschiedener Verteidiger der Weimarer Republik attackierte Kerr die Nationalsozialisten.
»Hitler ist ein zweiter Wilhelm, mit dem Wahlspruch, ich führe euch herrlichen Pleiten entgegen.«
Wenige Tage nach der Machtübernahme Hitlers warnte ein Polizist Alfred Kerr telefonisch vor der Verhaftung. Noch in der Nacht flüchtete der grippekranke Schriftsteller via Prag nach Paris. 3 Monate später verbrannten NS-Studenten in Berlin seine Bücher.
Gegen dünkelhafte Verhunzung der deutschen Sprache. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Alfred Kerr. Oh.
65 Jahre war er alt, als die Nazis Alfred Kerr ins Exil trieben. Seine Frau Julia, Sohn Michael und Tochter Judith folgten ihm. Aus der Grunewald-Villa in eine prekäre Flüchtlingsexistenz in billigen Hotels und Pensionen.
Meine Bibliothek besitzen die Nazis. Wie alles, was mein war. Darunter Deutschland.
Judith Kerr hat über dieses Leben in ihrem Buch »Als Hitler das rosa Kaninchen stahl« berichtet. In Paris und später in London schrieb Alfred Kerr vor allem für deutsche Exilblätter. Die Honorare tröpfelten spärlich. Früher vom Erfolg verwöhnt, musste er jetzt immer wieder alte Bekannte um Unterstützung anbetteln. Während des Krieges gab es manchmal Arbeit für die BBC. Auch nach 1945, als Kerr wieder in Deutschland veröffentlichen konnte, besserte sich die Lage kaum. 1948, auf seiner zweiten Deutschlandreise, erlitt er in Hamburg einen Schlaganfall. Halbseitig gelähmt setzte der 80-Jährige am 12. Oktober 1948 in einem britischen Militärhospital mit der Überdosis eines Schlafmittels seinem Leben ein Ende.